SR Info. Bilanz am Mittag.
Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident in Sachsen, auch wenn die Wahl nicht ganz glatt gelaufen ist. Nach Dresden schauen wir gleich. Außerdem geht es um die neue Chefin für das Saarlandmuseum und um den Anschlag auf einen russischen General und die Folgen. Mein Name ist Peter Weizmann. Guten Tag.
SR Info.
In Brandenburg hat es im zweiten Wahlgang geklappt, in Thüringen sogar im ersten, obwohl die Koalition aus CDU, BSW und SPD da keine Mehrheit hat. Aber die Wahl des Ministerpräsidenten ging glatt. Ohne eigene Mehrheit hat heute Vormittag auch die Koalition aus CDU und SPD versucht, den Unionspolitiker Michael Kretschmer erneut zum sächsischen Ministerpräsidenten zu wählen. Andreas Kalb aus Dresden.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist im zweiten Wahlgang im Amt bestätigt worden. Bei der Abstimmung im Landtag stimmten 69 Abgeordnete für den CDU-Politiker. Auf Matthias Berger entfielen 39 Stimmen. Er sitzt als einziger Abgeordneter für die Freien Wähler im Landtag. Für Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban stimmte ein Abgeordneter. Damit hat Michael Kretschmer die im zweiten Wahlgang erforderliche einfache Mehrheit erreicht. Er nahm die Wahl an und wurde im Anschluss vereidigt. Damit wird Sachsen in den kommenden Jahren von einer Minderheitsregierung aus CDU und SPD geführt. Beide Parteien kommen im Landtag auf 51 der 120 Sitze und sind bei allen künftigen Vorhaben auf Stimmen der Opposition angewiesen. Mit einer starken AfD in Sachsen bedeutet das vor allem Kompromisse mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht sowie Linken und Grünen.
Soweit Andreas Kalb aus Dresden. Und über die Ministerpräsidentenwahl in Sachsen sprechen wir gleich noch ausführlich gegen Ende dieser Sendung. Dass es auch im Bund nach der Neuwahl im Februar nicht einfach werden dürfte, eine parlamentarische Mehrheit für eine neue Regierung zu bilden, das ist fast absehbar. Wir alle werden es entscheiden. Wen wir bei der Wahl dann aber wirklich wählen können, das steht erst Ende Januar so richtig fest. Das liegt auch daran, dass kleine Parteien, die nicht mindestens 5 Abgeordnete im Bundestag oder einem Landtag haben, nicht einfach so auf den Wahlzettel kommen. Sie müssen erst eine bestimmte Anzahl von Unterschriften sammeln. Um eine Landesliste aufzustellen, müssen sie bis zu 2000 Wahlberechtigte finden, die für sie unterschreiben. Die Ökologisch-Demokratische Partei hatte in Karlsruhe gegen dieses Unterschriftenquorum geklagt. Allerdings erfolglos. Max Bauer.
Das Unterschriftensammeln ist eine große Herausforderung. Das sagt Guido Klampt, Vorsitzender des Landesvorstandes der Ökologisch-Demokratischen Partei ÖDP Baden-Württemberg. Seine Partei ist weder im Bundestag noch in einem Landtag vertreten.
Wir müssen diese Unterschriften jetzt in kurzer Zeit sammeln, am besten bis Weihnachten, und müssen dafür Infostände machen und die Leute in der Stadt anzusprechen. Und das ist eben noch ein großes Problem jetzt in der Weihnachtszeit, der Vorweihnachtszeit, bei dem Winterwetter. Da ist es schwierig, die Leute dafür zu gewinnen.
Normalerweise habe die ÖDP vor einer Bundestagswahl ungefähr 6 Monate Zeit. Jetzt seien es nur 6 Wochen, so Guido Klampt von der ÖDP. Gegenüber großen Parteien, die solche Unterschriftenlisten nicht brauchen, weil sie bereits lange in Parlamenten sitzen, sei das ungerecht.
Die großen Parteien, die haben ihren Parteiapparat im Hintergrund, die können jetzt schon in den Wahlkampf gehen. Wir müssen aber jetzt erst einmal Unterschriften sammeln. Und das ist äußerst ungerecht für kleine Parteien. Und da werden einem Steine in den Weg gelegt, die eigentlich nicht sein müssten.
Schon Ende letzten Jahres hatte die Partei in Karlsruhe geklagt. Sie hält es grundsätzlich für ungerecht, dass kleinere Parteien erst Unterschriften sammeln müssen, wenn sie an Bundestagswahlen teilnehmen wollen. Das verletze die Chancengleichheit für kleinere Parteien. Es gäbe ja bereits die 5%-Hürde. Sie reiche aus, um die Zersplitterung des Parlaments zu verhindern. Dass kleine Parteien bei Wahlen antreten können, sei ausgesprochen wichtig für die Demokratie, so ÖDP-Politiker Guido Klampt.
Und gerade kleine Parteien sind auch wichtig, einmal als Ventil für die Menschen, die eben nicht zufrieden sind mit den etablierten Parteien und dann nicht gezwungen sind, entweder Nichtwähler zu werden oder Parteien aus dem rechten oder linken Spektrum zu wählen, also links- und rechtsradikalen Spektrum zu wählen. Und kleine Parteien bringen auch oftmals neue Ansätze in die Politik ein, die dann später von den großen Parteien aufgegriffen werden. Also es ist durchaus ein wichtiges Element in der Demokratie, dass auch kleine Parteien die Möglichkeit haben, an den Wahlen teilzunehmen.
Durch die vorgezogenen Neuwahlen habe sich das Problem noch einmal verschärft. Die ÖDP hatte deshalb auch einen Eilantrag in Karlsruhe gestellt. Ihr Ziel, die Anzahl der Unterschriften, die eine kleine Partei sammeln muss, um bei der Bundestagswahl im kommenden Frühjahr anzutreten, muss deutlich runtergesetzt werden. 1000 Unterschriften sei das Maximum, das man in der kurzen Zeit leisten könne. Doch der Eilantrag und die grundsätzliche Klage sind jetzt in Karlsruhe gescheitert. Die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts sagen, das Unterschriftenerfordernis diene dazu, dass nicht zu viele Parteien auf dem Wahlzettel landen. Das Gericht argumentiert hier ähnlich wie bei der 5%-Hürde. Die 5%-Hürde verhindere eine Zersplitterung der Parteien im Parlament. Und das Unterschriftenerfordernis sei dafür da, dass schon bei den Wahlen sich die Stimmen nicht auf zu viele kleine Parteien verteilen. Die Unterschriftenregelungen seien verfassungsrechtlich in Ordnung und dienten der Stabilität der Demokratie.
Max Bauer hat berichtet. Wie viele Parteien am Ende dann also auch Wahlplakate brauchen, wird auch weiterhin von den Unterschriftensammlungen abhängen. Es gibt aber genug Parteien, die schon wissen, dass sie antreten können, die auch schon Kandidaten bestimmt und Slogans beschlossen haben. Und für die wird auch schon fleißig gedruckt. Felix Schneider war beim größten Wahlplakatproduzenten hier im Saarland.
Die Druckermaschinen in Ensheim laufen auf Hochtouren. Gerade drucken sie Plakate für die CDU im Vogtland. Bis zur Wahl rechnet die Druckerei Braun und Klein mit mehreren hunderttausend Plakaten, die für die ganze Bundesrepublik gedruckt werden. Für sie ist die vorgezogene Wahl ein Kraftakt. Mitarbeiter organisieren, Schichtpläne aufstellen und das alles über die Weihnachtstage. Die größten Schwierigkeiten bereiten die Logistik, so der Inhaber der Druckerei Gerhard Klein.
Weil wir eine Halle extra mieten mussten, um Material zwischenzulagern, den Versand vorzubereiten. Und da ist es das Hauptproblem in der Organisation, Sattelzüge zu bekommen, die passgenau liefern, abholen, weiter verschicken. Das ist ein Riesenaufwand, der halt jetzt sehr, sehr kurzfristig bewältigt werden muss.
Am Ende der Halle türmen sich die Plakatrohlinge, rund 40 LKW voll davon. Die Druckerei hat bereits Vorbereitungen getroffen, bevor überhaupt Aufträge da waren. Ein hohes finanzielles Risiko, mit dem der Unternehmer umzugehen weiß. Überraschend kam die vorgezogene Neuwahl auch für die Parteien, auch wenn vor allem die Großen bereits vorbereitet waren.
Die Parteien haben relativ gut reagiert und schnell reagiert, das muss ich ehrlich sagen. Die haben auch sehr, sehr zügig Daten geliefert. Was halt jetzt noch ein wenig hängt, sind die Kandidaten. Wir sprechen bei den Parteien jetzt im Moment von den großen Kampagnen. Aber in jedem Wahlkreis werden ja noch Kandidaten aufgestellt. Und da ist zum Teil erst die Kandidatenkür an diesem Wochenende Erfolg. Jetzt müssen noch Fotos gemacht werden.
Die Druckerei in Ensheim arbeitet für ein breites Spektrum. CDU, SPD, FDP, Linke. Für die AfD und das BSW will sie keine Aufträge übernehmen. Mit ihrer Politik haben sie ein Problem, so der Inhaber. Im Betrieb arbeiten jetzt 30 Mitarbeiter im Schichtmodell rund um die Uhr. Mit zwei Schichten auch am Wochenende. Für die Sondersituation gäbe es aber Verständnis, erklärt Torben Bartscherer. Er ist Assistent der Geschäftsführung.
Es gibt natürlich Zulagen, es wird natürlich mit Überstundenregelungen gearbeitet und das wird dann entsprechend, dann können wir es nächstes Jahr uns dann auch noch vergüten entsprechend.
Der vorgezogene Wahltermin bedeutet aber auch, dass die Druckerei andere Projekte von Dritten ablehnen muss. Insgesamt seien die beiden Wahlvorbereitungen dieses Jahr aber ein warmer Regen, so Klein.
Wir haben mal einiges aufzuholen aufgrund von Corona, verschiedenen Preissteigerungen und. Das uns ja in den letzten Jahren Schwierigkeiten bereitet hat. Also von daher bin ich ganz dankbar dafür.
Die Plakate dürfen frühestens 6 Wochen vor der Wahl hängen. Bedeutet also, bis allerspätestens 12. Januar müssen sie fertig sein.
Felix Schneider hat berichtet. Offenbar ebenfalls unter Hochdruck ist die Suche nach einer neuen Direktorin für das Saarlandmuseum verlaufen. Die ist nämlich vor wenigen Minuten recht plötzlich vorgestellt worden. In der gestrigen Sitzung des Kuratoriums der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz wurde Lisa Felicitas Matthijs zur Nachfolgerin von Andrea Jahn gewählt. Jahn musste wegen des Braids-Skandals im Frühjahr dieses Jahres die Stiftung verlassen. Einzelheiten von Barbara Glech.
Quasi über Nacht präsentierte die zuständige Vorsitzende des Kuratoriums, Kulturministerin Streichert-Kliveau, die Nachfolgerin von Andrea Jahn. Noch gestern am späten Abend wurde die Einladung zur Präsentation der neuen Vorständin Lisa Felicitas Matthijs an die Presse verschickt. Matthijs hat bislang den Posten der künstlerischen Leitung des Kunstmuseums Emden inne. Das Museum beherbergt die Henry-Nannen-Sammlung, die einen Schwerpunkt in der Moderne hat. Nannen war Gründer des Nachrichtenmagazins Der Stern und hat eine beachtliche Kunstsammlung aufgebaut. Matthijs wurde in Kaiserslautern geboren und kennt deshalb die Großregion. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte in Trier und Madrid arbeitete die 39-Jährige unter anderem in der Kunsthalle Mannheim und im Sprengel-Museum in Hannover. Dort hat sie auch Erfahrungen in den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gesammelt.
Und Matthijs wird ihren Posten dann zum 1. Mai antreten. Barbara Grech hat berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Da geht es gleich um den Anschlag auf einen General in Moskau und ein mutmaßliches Vergewaltigernetzwerk beim Dienst Telegram. Jetzt Wichtiges in Kürze mit Katharina Döppler.
Das Bundeskabinett befasst sich heute mit den Folgen der schlechten Konjunktur. Bundesarbeitsminister Heil will die Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds erhöhen. Statt wie bisher 12 Monate sollen Unternehmen die Leistung für die Beschäftigten bis zu 24 Monate lang beziehen können. Das Kurzarbeitergeld greift dann, wenn ein Betrieb wegen der wirtschaftlichen Lage die regelmäßige Arbeitszeit kürzen muss. Die Leistung soll den Verdienstausfall dann zumindest teilweise ausgleichen. Für die neue Verordnung von Heil ist keine Zustimmung von Bundestag oder Bundesrat erforderlich. Die italienische Großbank UniCredit hat ihren Anteil an der deutschen Commerzbank auf rund 28% erhöht. Das teilte das Institut in Mailand mit. Damit wird ein Übernahmeangebot für Deutschlands zweitgrößte Privatbank wahrscheinlicher. Ab einem Anteil von 30% wäre die UniCredit zu einem öffentlichen Übernahmeangebot verpflichtet. Die Bundesregierung sieht die Pläne der Italiener kritisch. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet im Falle einer Übernahme einen massiven Stellenabbau bei der Commerzbank. Bei Kämpfen in der russischen Region Kursk sind nach US-Angaben hunderte nordkoreanische Soldaten getötet oder verwundet worden. Ein hochrangiger Beamter des US-Militärs sagte, die nordkoreanischen Streitkräfte seien offenbar nicht kampferprobt. Das führe zu einer hohen Zahl von Opfern. Russland hatte gestern einen Gegenangriff auf die ukrainischen Truppen gestartet, die im Sommer in die Region Kursk einmarschiert waren. Die US-Regierung bestätigte, dass nordkoreanische Truppen an vorderster Front für Russland kämpfen. Vor dem Amtsgericht Zweibrücken wird heute das ehemalige evangelische Krankenhaus der Stadt zwangsversteigert. Der Wert des Gebäudes liegt bei gut 1 Million Euro. Das Verfahren zur Zwangsversteigerung war zwischenzeitlich ausgesetzt worden, weil ein Investor aus Köln Interesse am Kauf hatte. Nach Angaben der Stadt Zweibrücken besteht zu ihm aber kein Kontakt mehr. Die Stadt und die übrigen Gläubiger des insolventen Krankenhauses hätten daher beschlossen, das Gebäude doch noch zu versteigern. In Neunkirchen könnte das Ellenfeld-Stadion bald unter Denkmalschutz stehen. Das hat die Stadt dem SR bestätigt. Demnach hat das Landesdenkmalamt in der vergangenen Woche die Stadt um eine Stellungnahme gebeten. Zuvor hatte die Saarbrücker Zeitung berichtet. Das Ellenfeld-Stadion wurde im Jahr 1912 eröffnet und bietet Platz für über 21.000 Zuschauer. Der Verleger Hubert Burda zieht sich zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der 84-Jährige die unternehmerische und verlegerische Verantwortung für Hubert Burda Media an seine Kinder übergeben. Elisabeth Burda-Furtwängler und Jakob Burda leiten das Unternehmen mit Firmensitzen in Offenburg und in München, damit in der 4. Generation. Bekannte Zeitschriftenmarken des Verlags sind die Illustrierte Bunte und das Nachrichtenmagazin Focus.
Ein hoher General und sein Adjutant werden mitten in Moskau in die Luft gesprengt. Der Anschlag wird gefilmt und schnell verbreitet. So geschehen gestern Morgen. Nun ist in Russland ein 29-jähriger Usbeke festgenommen worden.
Das Unterschriftensammeln ist eine große Herausforderung.
Ja, noch war ich am Sprechen. Also ich war am Erklären, dass in Russland jetzt ein 29-jähriger Usbeke festgenommen worden ist. Er soll vom ukrainischen Geheimdienst beauftragt worden sein mit diesem Anschlag auf den russischen General und seinen Adjutanten. Jürgen Buch berichtet.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat ein Video veröffentlicht, in dem der mutmaßliche Täter zu sehen sein soll. In dem Video bekennt sich der Mann zu der Tat. Ich bin auf Anweisung des ukrainischen Geheimdienstes nach Moskau gekommen. Dann habe ich einen Roller gekauft. Die Sachen für die Bombe sind ein paar Monate später angekommen. Das ist dann neben das Haus des Generals gestellt worden. Und dann, als er aus dem Haus rausging, habe ich den Knopf gedrückt. Ein Video, aufgenommen von einer Kamera in einem Auto, zeigt die Explosion auf dem Gehweg, bei der der russische General Igor Kirillow und sein Adjutant umgekommen sind. Es führt nach Ansicht der russischen Ermittler zu den Hintermännern des Anschlags, erklärte die Sprecherin des Ermittlungskomitees Svetlana Petrenko.
Das Filmmaterial dieser Kamera wurde online an die Organisatoren des Terroranschlags in die Stadt Dnipro übertragen. Dem Täter wurde eine Geldprämie in Höhe von 100.000 US-Dollar und die Ausreise in ein europäisches Land zugesichert, um dort zu leben. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrei Kartapolov, hat schon vor der Festnahme des Verdächtigen gesagt, dass der Krieg gegen die Ukraine nach diesem Attentat umso entschiedener fortgesetzt werden müsse. Je schneller wir die Ziele der Spezialoperation erreichen, desto schneller werden diese erbärmlichen Versuche abscheulicher Angriffe aufhören. Je schlimmer es ihnen an der Front geht, desto mehr fangen sie an, das zu tun, was sie halt können. Sie werden uns nicht behindern, sie werden uns mit solchen Posten weiter stärken, sodass wir verpflichtet sind, die Aufgaben der Spezialoperation abzuschließen, und das werden wir auf jeden Fall tun. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sieht in der Tötung des Generals einen Terrorakt und macht über die Ukraine hinaus den Westen mitverantwortlich. Sie will den Anschlag am Freitag zum Thema im UN-Sicherheitsrat machen. Wir sind sicher, dass alle Hintermänner und Täter gefunden und bestraft werden, wer auch immer und wo auch immer. Und was die Strippenzieher hinter dem Regime in Kiew angeht, den Russland-Hassern jedweder Art, denen antworten wir mit unserem ganzen Land, unserem ganzen Volk. Macht euch keine Sorgen, wir werden die Wahrheit verteidigen. Dass der ermordete General Teil der Streitkräfte war, die einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen haben, sagt Sacharowa nicht. Die Ukraine macht ihn für den Einsatz von international geächteter chemischer Munition verantwortlich. Kirillow stand deshalb auf verschiedenen Sanktionslisten.
Jürgen Buch hat berichtet. Morgen Abend soll das Urteil fallen im Fall Pellicot in Frankreich. Die schreckliche Vergewaltigungsserie hat eine breite öffentliche Debatte ausgelöst, weil das Opfer den öffentlichen Prozess ermöglicht und durchgestanden hat. Und diese öffentliche Debatte, die scheint mehr als notwendig, denn sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Frauen sind eben kein Einzelfall. Recherchen der ARD zeigen jetzt, wie diese systematisch geplant werden und wie Material davon verbreitet wird. Die Reporterinnen haben über ein Jahr lang dokumentiert, wie sich teils zehntausende Nutzer des Messenger-Dienstes Telegram darüber austauschen, wie sie Menschen unbemerkt betäuben und missbrauchen können. Lia Gavi berichtet.
Die Recherche beginnt mit einem unscheinbaren Einladungslink zu einer Gruppe auf dem Messenger-Dienst Telegram. Eine von Dutzenden Gruppen mit Hunderten bis zu teils Zehntausenden Mitgliedern. Ein Nutzer, hier mit einer KI-Stimme nachgesprochen, schreibt:
Es beginnt alles mit einem kleinen Glas Wodka und endet mit ein paar Schlaftabletten und Vaseline auf ihrem Arsch. So ist es jede Woche.
Nutzer tauschen sich darüber aus, wie man Frauen für sexuelle Übergriffe unbemerkt betäuben kann. Ob das alles echt ist, können die Reporterinnen nicht überprüfen. Nutzer stacheln sich auf, manche bieten ihre Partnerinnen anderen Nutzern zur Vergewaltigung an. Vergewaltigungen werden angekündigt und entsprechende Aufnahmen geteilt. Die betroffenen Frauen scheinen aus dem direkten Umfeld der Täter zu kommen. Die Männer behaupten, sie vergingen sich an der eigenen Schwester, Mutter, Freundin oder Ehefrau. Viele scheinen stolz darauf zu sein, dass die betroffenen Frauen davon nichts wissen. Manche behaupten auch, ihre Partnerinnen seien einverstanden. Auf die erste Nachricht eines Nutzers folgt diese:
Sie ist jetzt sturzbesoffen und auf ein paar Schlafmedis. Ich sollte hoffentlich bald ein bisschen Spaß haben.
Andere schreiben begeistert:
Wow, fantastisch. Wie sieht sie aus?
Der Nutzer schickt daraufhin Fotos. Die mutmaßlichen Vergewaltigungen passieren teils in Echtzeit vor Online-Publikum. Missbrauchsanweisungen aus dem Chat setzen Täter sofort um und tauschen sich zu Betäubungsmitteln aus.
Irgendwelche starken Drogen, um diese Prinzessin in den Schlaf zu schicken und sie zu
Verschiedene K.O.-Mittel werden beworben und Links zu den Online-Shops geteilt. Im Internet konnte Steuerung F problemlos ein als Haarpflegemittel getarntes K.O.-Mittel bestellen. Der Toxikologe Volker Auwärter vom Universitätsklinikum Freiburg fand darin gleich mehrere gefährliche Substanzen, darunter auch ein Tiernarkosemittel. Eine solche Zusammensetzung sei unter Forensikern bislang nicht bekannt und in Standardtests nicht nachweisbar, so Aufwärter.
Also ehrlich gesagt bin ich schon ziemlich schockiert. ein Produkt, was also hier auch so eine perfekte Tarnung im Grunde hat, als Haarserum, das ist schon neuer Level.
Sexuelle Übergriffe an bewusstlosen Menschen sind nach § 177 Absatz 2 des Strafgesetzbuches strafbar. Vergewaltigungsvideos erwachsener Menschen zu besitzen, hingegen nicht. Das Bundesjustizministerium erklärte dazu auf Anfrage: Kriminalpolitisch ist es nach derzeitiger Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz nicht geboten, dies zu ändern. Und das Bundesinnenministerium antwortet: Sofern den Polizeibehörden Hinweise auf möglicherweise kriminelle Gruppierungen bekannt werden, gehen diese diesen Hinweisen aktiv nach. Nachdem Steuerung F das Bundeskriminalamt schon vor über einem Jahr zu derartigen Telegram-Gruppen angefragt hatte, erklärt man jetzt erneut, aus ermittlungstaktischen Gründen keine genauen Angaben machen zu können. Der Messenger-Dienst Telegram erklärt zu den Vorwürfen: Telegram verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Missbrauch seiner Plattform. Alle Nutzer, die dabei erwischt werden, werden sofort gesperrt. Hinweisen von Nutzern und Ermittlungsbehörden werde nachgegangen.
Lia Gavi hat berichtet. Wir schauen jetzt nochmal nach Sachsen, wie angekündigt. Ja, das waren noch Zeiten dort, als König Kurt regierte. Kurt Biedenkopf von der CDU hatte sich diesen Spitznamen auch mit seinen wiederholten absoluten Mehrheiten erarbeitet. Das ist allerdings mehr als 20 Jahre her und dieses Jahr ist es CDU-Ministerpräsident Kretschmer nur ganz knapp gelungen, bei der Landtagswahl vor der AfD zu bleiben. Eine Koalition mit einer eigenen Mehrheit im Landtag hat er auch nicht zusammenbekommen, sodass die Wahl zum Ministerpräsidenten heute für ihn unerfreulich viel Spannung mit sich gebracht hat. Am Ende hat es aber geklappt. Frage an Daniela Karls vor Ort in Dresden. Wenn man einen Strich drunter zieht, wie glatt ist es denn nun gelaufen am Ende?
Also es ist überraschend glatt gelaufen für Michael Kretschmer. Ich glaube, der geht jetzt aus diesem Tag heute doch mit einer gehörigen Portion Rückenwind hervor. Also die Minderheitsregierung von CDU und SPD. Es hat im ersten Wahlgang nicht geklappt. Damit hat aber eigentlich auch niemand wirklich gerechnet, dass es im ersten Wahlgang klappen könnte. Denn die Koalition von CDU und SPD, die kommt im Sächsischen Landtag nur auf 51 Stimmen. Für eine absolute Mehrheit, die es im ersten Wahlgang braucht, um gewählt zu werden, bräuchte man aber 61. Das heißt, er hätte also 10 Stimmen aus der Opposition bekommen müssen. Damit hat eigentlich für den ersten Wahlgang niemand gerechnet, ist auch nicht so eingetreten. Aber dass er im zweiten Wahlgang dann 69 Stimmen bekommt, das heißt also 18 Stimmen aus den Reihen der Opposition, das war doch überraschend und ist doch ein relativ deutliches Votum und ein Vertrauensvorschuss aus der Opposition. Das hat sowohl die Opposition selber im Nachhinein so formuliert, als auch der CDU-Fraktionschef beispielsweise.
Kann man denn genau sagen, welche Fraktionen für Kretschmer gestimmt haben?
Also auf jeden Fall hat die Linksfraktion für ihn gestimmt mit 6 Abgeordneten. Das hat die Linksfraktion im Vorfeld schon selbst so kommuniziert, dass sie ihn unterstützen wolle. Vor allem, um einen AfD-Ministerpräsidenten hier in Sachsen zu verhindern. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch Teile der BSW-Fraktion Kretschmer unterstützt haben. Die BSW-Fraktion hat es zwar ihren Abgeordneten freigestellt. Wie sie abstimmen werden, sowieso ist es ja eine geheime Wahl. Also jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet, aber es gab ja zum Teil Fraktionsempfehlungen beim BSW nicht. Sie haben gesagt, keiner der Kandidaten überzeugt das BSW, aber die Fraktionsvorsitzende hat immer wieder betont, dass es doch eigentlich darum gehen müsse, stabile Verhältnisse in Sachsen zu bekommen, dass Chaos jetzt niemandem helfe und einem AfD-Ministerpräsidenten wollte das BSW sowieso nicht die Stimmen geben. Also insofern auch aus den Reihen werden Stimmen gekommen sein. Die Grünen haben angekündigt, dass sie sich enthalten wollen oder dass sie Kretschmer nicht unterstützen wollen. Sage ich mal so. Und es gab ja 11 Enthaltungen. Da kann man also von ausgehen, dass da auch grüne Stimmen unter den Enthaltungen sind.
Wo wir bei den Grünen sind, ist der Gedanke ganz falsch, dass Kretschmer diese Probleme heute auch ein bisschen selbst verschuldet hat, weil er ja im Wahlkampf mögliche Partner durchaus ordentlich vergrätzt hat. Ich denke da vor allem an die Grünen, mit denen er ja mal koaliert hat.
Ja, in der Tat. Das ist ein Problem. Das haben die Grünen auch immer wieder so artikuliert. Allerdings haben die Grünen jetzt im Vorfeld dieser Wahl gesagt, dass sie nicht deshalb für Kretschmer stimmen wollen, weil er so im Wahlkampf mit ihnen umgegangen ist. Die Fraktionsvorsitzende hat gesagt, wir sind doch keine Schmollkinder, wir sind erwachsen und wir gucken nach vorne. Aber die Grünen haben Kretschmer vor allem übel genommen, dass er erst vor 5 Tagen sich angemeldet hat bei der Fraktion, um mit der Fraktion zu sprechen, wie denn eine gemeinsame Zusammenarbeit in Zukunft aussehen könnte und was er denn machen könne, um ihre Stimmen zu bekommen. Und da haben die Grünen gesagt, dieser Zeitraum ist viel zu kurz, um da gemeinsam, ich sag mal, ich zitiere, demokratisch bürokratische Brücken zu bauen. Die Grünen haben tatsächlich vorgeschlagen, die Wahl des Ministerpräsidenten zu verschieben, um sich da im Vorfeld zu einigen, wie man denn gemeinsam einen Weg bestreiten kann. Das hat die CDU aber abgelehnt. Also das ist der Hintergrund des grünen Agierens hier in Sachsen gewesen. Das hätte Michael Kretschmer vielleicht tatsächlich ein bisschen geschmeidiger haben können, wenn er die Grünen früher eingebunden hätte. Aber ja, so ist es. Und das wird natürlich jetzt auch in Zukunft spannend, weil auch bei den nächsten Gesetzesvorhaben oder auch beim Haushalt, um den es geht, könnte er ja auf die Stimmen auch der Grünen angewiesen sein.
Ja, Sie sagen es. Heute hat er eine Mehrheit bekommen, aber in der Regierungsarbeit haben CDU und SPD ja weiterhin keine Mehrheit. Wie kann diese Regierungsarbeit dann aussehen?
Die wird anders aussehen müssen als Regierungsarbeit bisher in den letzten 34 Jahren in Sachsen. Das ist auch heute immer wieder so gesagt worden. Der CDU-Fraktionschef, den ich eben schon mal zitiert habe, der sagt, dass die alten Narrative jetzt Geschichte sind. Damit meint er einen Block Opposition, einen Block Regierung. Er hat gesagt, wir müssen jetzt wirklich in eine Phase der neuen gegenseitigen Akzeptanz kommen. Und die Minderheitsregierung hat ja angekündigt, ähnlich wie in Thüringen, dass sie hier einen Konsultationsverfahren einführen wollen. Das heißt also, bevor Gesetzesvorgaben tatsächlich auf den Weg gebracht werden, will man mit der Opposition im Landtag reden, gemeinsame Gesetze erarbeiten und so tatsächlich ein anderes parlamentarisches Miteinander hier in Sachsen schaffen. Dass das gelingen kann, da gibt es morgen tatsächlich schon den ersten Beleg. Morgen wird im Sächsischen Landtag die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie ins Leben gerufen, ein Antrag von CDU und SPD. Und da haben Linke und Grüne Vorschläge eingebracht, was dann noch in dem Antrag drin enthalten sein sollte. Und die Fraktionen von CDU und SPD haben das auch eingearbeitet. Also das ist der erste Beleg dafür, wie es hier vielleicht zukünftig laufen könnte.
Die Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen ist im zweiten Wahlgang gelungen. Informationen live aus Dresden waren das von Daniela Karls. Vielen Dank dafür. Ja, schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag meist trocken, aber auch meist bewölkt. Bei Höchstwerten zwischen 8 und 11 Grad. In der zweiten Nachthälfte kommt es verbreitet zu kräftigem Regen. Temperaturen gehen zurück auf 10 bis 7 Grad. Und morgen gibt es dann erstmal weiter kräftigen Regen. Am Nachmittag Schauer. In den Hochlagen auch mit Schnee vermischt 9 bis 12 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Der Tod des prominenten russischen Generals Igor Kirillow durch ein Bombenattentat im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes SBU ist heute Thema vieler Kommentare. Die italienische Zeitung La Stampa spricht von einer klaren Botschaft. Sie lautet: Die für den Tod von Ukrainern verantwortlich sind, werden für ihre Verbrechen bezahlen müssen, auch wenn sie sich fernab der Front sicher fühlen und Geld, Orden und Beförderungen genießen. Sie können internationale Sanktionen ignorieren, wie es Kirillow getan hat, aber sie können nicht darauf hoffen, dass die Ukrainer sie vergessen oder der Kreml sie schützt. Agenten des ukrainischen Geheimdienstes können mehr oder weniger ungestört zuschlagen, wobei sie oft von einem internen russischen Widerstand unterstützt werden. Die Zeitung Hospodarske Noviny aus Tschechien meint, dass die Ukraine so gezielt mitten in Moskau zuschlagen kann, müsse die russische Führung beunruhigen. Doch leider wird das an der Dynamik des Krieges nichts ändern. Dies würde nur der Tod von Kreml-Chef Putin bewirken, der sich seit Februar 2022 in seinen zahlreichen Bunkern versteckt. Dennoch hatte die Ukraine gute Gründe, den General ins Visier zu nehmen. Sie wirft der russischen Armee den Einsatz von Gasgranaten gegen ukrainische Soldaten vor. Und General Kirillow stand zudem hinter der Einführung eines neuen Flammenwerfersystems, das ebenso wie das Vorgängermodell eine gefürchtete Waffe auf dem ukrainischen Schlachtfeld ist. Die britische Times bezeichnet den Anschlag auf Kirillow als Ausdruck ukrainischer Entschlossenheit. Das Kirillow-Attentat sollte auch den Verbündeten der Ukraine die Entschlossenheit der Regierung, der Bevölkerung und der Streitkräfte des Landes vor Augen führen, den Kampf fortzusetzen. Diese Entschlossenheit ist besonders dann nötig, wenn die westliche Politik in Frage gestellt wird. Niemand weiß, wie die US-Regierung von Donald Trump mit dem Ukraine-Krieg umgehen wird. Wahrscheinlich noch nicht einmal der designierte Präsident selbst. Hinzu kommt, dass angesichts der Schwäche der Regierung in Frankreich und des Scheiterns der Regierungskoalition in Deutschland auch der Kurs der europäischen Politik im Moment unklar ist. Die russische Zeitung Nezavissimaya Gazeta spricht von unterschiedlichen Interpretationen des Attentats. Nach Ansicht einiger russischer Staatsvertreter war der Anschlag die Rache dafür, dass der General Verbrechen westlicher Staaten beim Einsatz von Chemiewaffen ans Licht brachte. Außerdem wird die Version vertreten, Kirillow sei angegriffen worden, um den Beginn eines Dialogs zwischen Moskau und Kiew über eine Beilegung des Konflikts zu unterbinden. Denn über eine solche Perspektive wird derzeit in den USA, Europa und in Russland gesprochen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Treves.
SR Kultur, der Nachmittag.
An diesem, zumindest mal über Saarbrücken, sonnigen Mittwochnachmittag genießen Sie es auf jeden Fall. Grüß Sie, Jochen Marmit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Pippo Pollina, er liefert den richtigen Takt jetzt zu diesem, ja, leicht blau-weißen Himmel mit Sonnenstrahlen. Ein Walzer des italienischen Singer-Songwriters Pippo Pollina hier auf SR Kultur.
SR Kultur.